als ich Gott gefragt habe, worüber ich predigen soll, weil es war ja nichts vorgegeben oder so, hat er mir war mir relativ deutlich, dass ich über die Verklärung Jesu predigen soll, die Stelle, wo Jesus auf dem Berg ist und irgendwo eine Verwandlung erlebt. Und ich habe gedacht, krasse Stelle und so einfach war es nicht für mich. Und mit der Vorbereitung, weil ich mich gefragt habe, so was ist das Thema auch, was ich weitergeben soll. Und genau, so ein Thema, das in meinem Leben gerade ganz, ganz stark ist, ist das Thema Nachfolge, ist das Thema, was bedeutet es, nachzufolgen. Vor einigen Monaten, als ich noch in Indien war, ich habe 6 Monate in Indien verbracht, dort im Praktikum, da wurde mir eine Geschichte erzählt von einer Familie in Nordkorea. Nordkorea ist ja vom Weltverfolgungsindex das Land, wo die Christen am stärksten verfolgt werden. Und diese Familie hatte, als ganze Familie, Vater, Sohn, 2 Kinder, Mutter, 2 Kinder, von Jesus gehört und hatten sich bekehrt und hatten irgendwo eine Bibel geschenkt gekriegt, was aber verboten ist, in Nordkorea zu besitzen. Also hatten sie diese Bibel draußen im Garten vergraben und sind jeden Tag abends, wenn es dunkel war, dort zusammengekommen, haben diese Bibel ausgegraben, um gemeinsam darin zu lesen. Und das war für sie so ein ganz wichtiger Teil ihres Glaubenslebens, diese Bibel zusammen zu lesen, diese einzige Bibel, die sie haben. Und es ist auch gefährlich gewesen, da irgendwie zusammenzukommen, immer im Garten und diese Bibel zu lesen, ist auch gefährlich gewesen, das jeden Tag zu machen. Aber sie wollten das machen, weil sie davon überzeugt waren, dass das wichtig ist in ihrer Nachfolge zu Jesus. Und es kam, wie es kommen musste. Einer der Nachbarn hat sie gesehen und beobachtet und sich aufgeschrieben, wo diese Bibel vergraben ist und ist der Polizei gemeldet und die Familie ist verhaftet worden, ins Arbeitslager gebracht worden. Ich habe nicht weitergehört, was mit dieser Familie passiert ist. Mich hat diese Geschichte damals extrem beeindruckt, als ich sie gehört habe, weil ich dachte, wow, das ist so kompromisslose Nachfolge und sie nehmen so krasse Schwierigkeiten auf sich, um Jesus nachzufolgen. Habe die Geschichte danach oft erzählt, irgendwie oft benutzt in Gesprächen, weil ich das so beeindruckend fand. Und je öfter ich diese Geschichte erzählt habe, desto häufiger habe ich gemerkt, dass viele Leute mit der Geschichte gar nicht so viel anfangen konnten. Wie ich. Dass es für viele Leute gar nicht so eine besonders schöne Geschichte war, sondern eine Menge Leute, Christen wie Leute, die nicht mit Jesus unterwegs waren, haben diese Geschichte gehört und haben vor allem die Frage gestellt, warum muss das so sein? Warum muss Nachfolge so schwierig sein? Warum ist es so schwer, Jesus nachzufolgen? Das war so eine Frage, die mir jetzt in der Vorbereitung gekommen ist. Und wir müssen gar nicht dafür irgendwie nach Nordkorea gehen. Und ich will auch nicht behaupten, wir würden hier irgendwie verfolgt werden. Das ist nicht mein Punkt so. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, was ist schwierig in unserer Nachfolge. Und in der letzten Zeit habe ich oft mit Christen geredet, wenn ich diese Geschichte erzählt habe, die dann gesagt haben, ihre Schwierigkeiten der Nachfolge sind ganz oft Zweifel zu haben. Sie wenige Leute kennen und ich habe das auch selten erlebt, dass Leute, die nicht mit Jesus gehen, so oft nachts wach liegen und sich fragen, so, ist das wirklich alles wahr? Stimmt das alles, was wir glauben? Und ist es das wert, dass wir das aufgeben, alles das aufgeben, was wir aufgeben müssen? Zweifel, die so stark sind irgendwie im Leben von einem Christen und dass das Teil der Nachfolge ist. Und eine andere Situation fand ich interessant. Ich war vor ein paar Wochen auf einem Lobpreisabend und ich habe mich eigentlich gar nicht gefühlt, wollte eigentlich nicht wirklich hingehen, aber ich musste hin, weil wir hatten uns verabredet mit ein paar Leuten und ich wollte nicht absagen, also bin ich hingegangen, aber ich wollte eigentlich nicht aufstehen. So. Und dann saß ich da, aber vor mir, wenn ich hochgeguckt habe, habe ich halt immer in die Hintern von anderen Leuten geguckt. Und mir war das so extrem unangenehm, dass ich mich irgendwann einfach wegsetzen musste, weil ich das irgendwie nicht so richtig leiden konnte, dort zu sitzen, weil ich auch so ein schlechtes Gewissen hatte, weil mir das immer passiert ist. Und ich habe das später einem Freund erzählt, 2 Tage später, der mit Jesus nicht geht, und der fand das total lächerlich. Fand das total affig, dass ich mich da weggesetzt habe irgendwie. Genau, mein Thema ist heute Abend die Frage, warum ist es so schwer nachzufolgen? Weil es ist weniger das Thema für mich heute Abend, dass ich sagen möchte, warum lässt Gott das zu? Weil das weiß ich nicht. Ich kann euch keine Antwort darauf geben, warum Gott bestimmte Sachen macht. Aber ich glaube, der Text hat uns was zu sagen. Nicht so sehr, warum Gott was macht, aber wie wir trotzdem, warum wir trotzdem weitermachen sollten. Warum Nachfolge nicht einfach nur schwer ist und total hart ist und das Leben total furchtbar macht, sondern warum es eigentlich auch großartig ist, Jesus nachzufolgen. Warum es wirklich was Großes und Wichtiges ist. Und der Text steht in Lukas 9. Ihr könnt gerne mit mir den Text aufschlagen, wenn ihr wollt. Lukas 9, ab Vers 28 ist das. Lukas Evangelium ab Vers 9, Kapitel 9 ab Vers 28. Etwa 8 Tage, nachdem Jesus das gesagt hatte, nahm er Petrus, Jakobus und Johannes mit und stieg auf einen Berg, um zu beten. Und als er betete, veränderte sich plötzlich das Aussehen seines Gesichts. Sein Gewand wurde strahlend weiß. Auf einmal standen 2 Männer dort und sprachen mit ihnen. Es waren Mose und Elia. Auch sie waren von himmlischem Glanz umgeben und redeten mit ihm über das Ende, das er nach Gottes Plan in Jerusalem nehmen sollte. Doch Petrus und die 2 anderen Jünger waren von Schlaf überwältigt worden. Als sie wieder wach wurden, sahen sie Jesus in seiner Herrlichkeit und die 2 Männer bei ihm. Als diese gerade weggehen wollten, sagte Petrus zu Jesus: Rabbi, wie gut, dass wir hier sind. Wir wollen 3 Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Doch Petrus wusste selbst nicht, was er da sagte. Und noch während er redete, fiel der Schatten einer Wolke auf sie. Als die Wolke sie ganz einhüllte, bekamen sie Angst. Da sagte eine Stimme aus der Wolke: Das ist mein Sohn, mein Auserwählter, hört auf ihn. Als die Stimme verhallt war, stand Jesus wieder alleine da. Die Jünger schwiegen über das, was sie erlebt hatten, und erzählten damals niemandem etwas davon. Ich möchte gerne diesen Text in 3 Punkten mit euch betrachten. Meine 3 Punkte sind: Durchhalten in der Gegenwart, durch den Blick in die Zukunft, mit der Hoffnung aus der Vergangenheit. Durchhalten in der Gegenwart, mit dem Blick auf die Zukunft. Durchhalten in der Gegenwart, durch den Blick auf die Zukunft, mit der Hoffnung aus der Vergangenheit. Und ich möchte gerne nochmal beten. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist, und ich danke dir für das, was wir heute schon gehört haben über dich, und möchte ich bitten, dass du meinen kleinen Beitrag jetzt auch benutzt, um irgendwie ins Leben von Leuten zu sprechen. Das ist, was wir uns wünschen, das ist, was wir von dir erwarten und worum wir bitten. Jesus, wir danken dir, dass du hier bist, und wir bitten dich, dass du uns nahe kommst und dass du sprichst, dass du unsere Ohren öffnest, damit wir hören, was du zu sagen hast. Ich bitte das alles in deinem großartigen Namen. Amen. Ja, mein erster Punkt ist Durchhalten in der Gegenwart. Und das ist ein bisschen die Frage, warum ist es so schwierig nachzufolgen? Dem möchte ich auf den Grund gehen. Nicht so sehr, warum, wie gesagt, nicht so sehr, warum lässt Gott das zu? Weil ich davon überzeugt bin, dass er es machen könnte. Er könnte unseren Weg einfach machen. So, er könnte ihn irgendwie mit Watte und Filz auspolstern, und dann ist immer alles total easy und total einfach. Aber er macht es nicht. Und ich weiß nicht, kann euch nicht sagen, warum. Aber ich glaube, der Text hat uns auch was zu sagen, warum es so schwierig ist, mit Jesus zu gehen oder Jesus nachzufolgen. Das Spannende ist, um den Text wirklich zu verstehen, müssen wir ein wenig sehen, was der Kontext ist. Weil der Kontext in Lukas 9 ist ganz spannend, dass wir kurz vorher das Bekenntnis des Petrus haben. Kurze, wenige Verse vorher, ab Vers 18, ist diese Geschichte erzählt, wie Jesus seine Jünger fragt, sagt: Wofür halten die Menschen mich eigentlich? Was glauben die Menschen, wer ich bin? Und die Jünger sagen, ja, die denken alles Mögliche. Manche denken, du bist irgendwie Elia, der wiedergekommen ist. Manche denken, du bist einer der Propheten und so weiter. Die denken alles Mögliche, was du bist. Und Jesus ist ein bisschen frustriert und sagt: Und wer glaubt ihr, dass ich bin? Ihr meine Jünger, wer glaubt ihr, dass ich bin? Und Petrus sagt: Du bist der Messias Gottes. Du bist der Auserwählte, der Gesalbte Gottes, an den wir glauben. Das ist in Vers 20. Und ihr, fragte er weiter, für wen haltet ihr mich? In Kapitel 9. Du bist der von Gott gesandte Messias, sagte Petrus. Und das Spannende ist, dass Jesus im Anschluss an dieses Bekenntnis von Petrus nicht irgendwie ihm applaudiert und sagt: Hey, das hast du super toll rausgefunden, du bist echt ein toller Pastor, du wirst irgendwie mal ein großartiger Evangelist werden oder so. Sondern Jesus benutzt dieses Bekenntnis, um auf sein eigenes Leiden hinzuweisen und sagt: Das stimmt, und der Menschensohn wird wird ausgeliefert werden und wird am Kreuz sterben und die Pharisäer und Schriftgelehrten werden ihn genau dafür umbringen, genau für dieses Bekenntnis umbringen. Und danach kommen einige super krasse Verse über Nachfolge. Und sie sind eng miteinander verbunden, weil Jesus sagt, dass auf das Bekenntnis sagt er, ich werde irgendwie mein Leben geben müssen. Und danach kommen Verse über so radikale Nachfolge. Wenn jemand mein Jünger sein will, dann muss er selbst sich selbst verleugnen und er muss täglich sein Kreuz auf sich nehmen und mir folgen und solche Sachen. Und daher kommen wir jetzt von diesen Versen, von diesem starken Bekenntnis des Petrus und diesen krassen Sätzen von Jesus über Nachfolge. Und Lukas in seinem Evangelium hängt diese Geschichte von der Verklärung eng damit zusammen. Wenn er anfängt, diese Geschichte zu erzählen, sagt er etwa 8 Tage, nachdem Jesus das gesagt hatte, er sagte, daher kommen wir jetzt. Und ihm ist es wichtig, den Lesern zu sagen, behaltet das im Hinterkopf. Behaltet im Hinterkopf, woher wir kommen, nämlich von diesen krassen Worten über Nachfolge. Und jetzt kommt etwas, das uns diese Worte der Nachfolge erklären sollen. Ich glaube, dass uns diese Verse vorher, dieses Bekenntnis von Petrus und die Sätze von Jesus über Nachfolge, dass sie uns etwas sagen können, wieso es so schwierig ist, nachzufolgen. Und das sind zwei Sachen, die mir im Kopf gewesen sind bei der Vorbereitung. Das ist einmal, dass die Welt nicht perfekt ist und dass wir nicht perfekt sind. Und das macht die Nachfolge so schwierig. Denn das Spannende ist, dass im Lukas-Evangelium bis zu diesem Punkt, bis zu Lukas 9, kein Mensch jemals ausgesprochen hat, dass Jesus der Messias ist. Es wurde ein paar Mal erwähnt, als Leser weiß man das, aber es waren immer nur Engel oder irgendwelche übernatürlichen Wesen, die das ausgesprochen hat. Und überhaupt, das Kapitel ist voll damit, mit Fragen über, wer ist Jesus? Wir haben das wenige Verse vorher, dass Herodes das fragt und sagt, so, wer ist dieser Jesus? In Vers 7 folgende. Und dieses Kapitel ist voll mit der Frage, wer ist Jesus? Und Petrus ist der Erste im ganzen Lukas-Evangelium, der erste Mensch, der sagt, Jesus ist der Messias. Der Erste, der das erkennen darf, dass Jesus der Messias ist. Und was Lukas uns damit klar machen will, ist, glaube ich, dass er sagen will, Jesus kommt in diese Erde und er verlangt von, oder er behauptet von sich, der Schöpfer des ganzen Universums zu sein. Er behauptet von sich, Gott selbst zu sein. Aber die Menschen erkennen ihn nicht. Für die Menschen ist es nicht möglich, ihn zu erkennen. Nicht nur, sie erkennen ihn nicht, er ist ihnen auch nicht gleichgültig, sondern es führt sogar dazu, dass sie wenige Monate später brüllen, kreuzige ihn. Und das ist, was Jesus sagt. Jesus sagt, die Leute erkennen mich nicht nur nicht, sondern sie wollen von mir eigentlich gar nichts wissen. Und deswegen muss es so kommen, dass ich ans Kreuz gehe und dass ich sterbe, weil die Leute mich nicht erkennen wollen. Die Welt, in der wir leben, ist unperfekt. Ist das, was uns Lukas sagen will. Die Welt, in der wir leben, ist nicht irgendwie perfekt und wir können alles sehen, wir können alles erkennen. Und in meinem Studium befasse ich mich viel mit Theologie und viel mit Philosophie und man kann schnell zu dem Gedanken kommen, wir würden irgendwie ans Ende der Weisheit kommen oder so. Wenn ich dann irgendwann meinen Master habe, oder vielleicht noch einen Doktor habe, dann hätte ich alles erkannt oder wüsste alles. Aber diese Stelle hat mich daran erinnert, an den Punkt werde ich nie kommen. Die Welt, in der ich lebe, die ist nicht perfekt. Die ist kaputt und hat sogar dazu geführt, dass sie Jesus nicht nur nicht erkannt haben, sondern so auf ihn reagiert haben, dass sie ihn umbringen wollten. Was aber spannend ist, ist, dass Jesus nie sagt, irgendwie sagt seinen Jüngern, diese Welt ist unperfekt und deswegen klopft euch auf die Schulter, weil ihr seid meine Jünger und deswegen ihr seid ja perfekt oder so. Sondern auf diesen Satz, die Menschen erkennen mich nicht und werden mich deswegen umbringen, folgen diese krassen Sätze über Nachfolge. Und da heißt es, dass wer sein Jünger sein will, der muss sich selbst verleugnen und täglich sein Kreuz auf sich nehmen und ihm folgen. Da heißt es, dass jeder, der sein Leben retten will, es verlieren wird, aber wer sein Leben um Jesu Willen verliert, der wird es retten. Und dass es nichts bringt, wenn man die ganze Welt gewinnt und aber unheilbar Schaden nimmt. Das ist, was Jesus sagt. Und das Spannende ist für mich hier, dass Jesus mit diesen drei Sätzen auf die tiefste Problematik auch von uns zu sprechen kommt. Nicht nur ist die Welt unperfekt, in der wir leben, wir sind unperfekt. Das ist so, ich fand es so spannend, als ich jetzt diesen Dreiklang höre und Jesus sagt, wer mein Jünger sein will, der muss sich selbst verleugnen. Dabei ist alles, was wir als Menschen eigentlich machen wollen, ist Selbstverwirklichung. In irgendeiner Weise uns selber verwirklichen und zeigen, wer wir sind. Aber Jesus sagt, wenn ihr meine Jünger sein wollt, dann müsst ihr euch eigentlich selbst verleugnen. Ihr müsst eigentlich vergessen, wer ihr seid und euer Leben in Dienst von was Größerem stellen. Oder das andere. Wir können unser Leben nicht retten, sagt Jesus. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Aber wer sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Dabei versuchen wir doch mit allem, was wir tun, uns ein Leben aufzubauen. Und versteht mich nicht falsch, es ist nicht, dass das schlecht ist oder so. Ich will nicht irgendwie sagen, ihr dürft euch kein Leben aufbauen oder so. Aber wenn das zu allem wird, was wir tun, wenn das unsere Hoffnung ist, ein vernünftiges Leben aufzubauen, wenn unsere Hoffnung darin liegt, irgendwann mal einen großartigen Job zu haben, irgendwann mal ein großes Haus zu haben, irgendwann mal, keine Ahnung, Bürgermeister von Marburg zu sein, weiß nicht, einen Doktortitel zu haben oder sogar einen Professorentitel, wenn das unsere Hoffnung ist, sagt Jesus, dann werden wir verlieren. Was uns wirklich weiterbringt, was uns wirklich Hoffnung geben kann, sagt Jesus, ist unser Leben um seinetwillen zu verlieren. Und das Dritte ist, dass wir, selbst wenn wir die ganze Welt gewinnen, selbst wenn wir die ganze Welt gewinnen, aber wenn wir an uns selbst Schaden nehmen, dann haben wir nichts gewonnen. Das ist der gleiche Gedanke. Ruhm und Ehre, Macht und Herrlichkeit zu gewinnen für uns. Wenn wir an unserer Seele Schaden nehmen, dann bringt uns das alles gar nichts. Warum ist Nachfolge schwierig, habe ich mich gefragt. In erster Linie, weil wir nicht perfekt sind. Weil wir immer wieder versuchen, gegen das, was Jesus sagt, auch zu handeln und zu tun und in irgendeiner Weise uns selbst ein Leben aufzubauen. Und dadurch wird Nachfolge schwierig, weil diese Welt, in der wir leben, nicht perfekt ist. Weil Jesus zu erkennen nicht einfach ist, eher unmöglich ist. Und das ist die Spannung, in der wir als Christen leben und warum Nachfolge so schwierig ist, weil wir als unperfekte Menschen in einer unperfekten Welt versuchen, dem Perfekten zu folgen. Weil wir als unperfekte Menschen in einer unperfekten Welt versuchen, dem Perfekten zu folgen. Und daraus ergibt sich eine Spannung, die wir von uns alleine aus nicht lösen können. Ich lese gerade ein faszinierendes Buch von einem Theologieprofessor hier aus Marburg, hier von der Uni, der heißt Jörg Lauster. Und er hat ein Buch geschrieben mit dem wirklich schönen Titel, Die Verzauberung der Welt. Eine Kulturgeschichte des Christentums. Ein dicker Wälzer und ein großartiges Buch, spannendes Buch, in dem er so durch die Kirchengeschichte geht, von den Anfängen des Christentums bis heute und eben aufzeigt, wie das Christentum sich immer mehr eine Kultur von innen heraus, eine eigene Kultur gegeben hat und dann auch immer rausgereicht hat in die Gesellschaft und Kultur und Kunstwerke erschaffen hat und so weiter und zeigt die christlichen Wurzeln von vielen Künstlern auf, von Michelangelo und irgendwelchen Schriftstellern wie Dostojewski und Dante oder wie auch immer. Und das ist ein spannendes Buch, aber was ich faszinierend fand, vor kurzem war die Passage über Franz von Assisi und den Orden der Franziskaner. Ich weiß nicht, ob ihr euch damit mal befasst habt, aber Franz von Assisi ist so eine Gestalt, die in seiner Zeit nicht wirklich nachzuvollziehen ist, weil er so gegen alles geht, was seine Zeit und seine Kirche in der Zeit gelehrt hatten, in der es alles um Prunk ging und in der es darum ging, irgendwie große Kathedralen zu bauen, steht da ein Mann, Franz von Assisi, nachdem unser aktueller Papst übrigens benannt ist, der sogar reich hätte erben können, der aus einer guten, wohlsituierten Familie kam und der gesagt hat, ich will das alles aufgeben, ich will in Armut leben, weil Jesus in Armut gelebt hat und radikal irgendwie Jesus nachfolgen wollte. Und der Jörg Lauster beschreibt das so faszinierend, wie er irgendwo eine Nachfolgeschaft sammeln konnte um sich, aber keiner das irgendwie wirklich leben konnte, dieses Ideal, das Franz von Assisi irgendwie dargestellt hat. Und ziemlich schnell nach seinem Tod fingen die Leute an, seine Ordensregeln so ein bisschen abzuschwächen, damit es nicht mehr so radikal ist, nicht mehr so super krass ist, weil es so schwierig war, ihm nachzufolgen. Und der Jörg Lauster beschreibt es eben und sagt, im Grunde ist es mit Jesus genauso beziehungsweise noch viel krasser. Dass wir sein Leben sehen und denken, okay, das soll unser Vorbild sein, so dann bin ich ziemlich hinten dran. Das zu machen, als unperfekter Mensch in einer unperfekten Welt, den Perfekten zu repräsentieren, das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Und deswegen kenne ich viele, die sagen, dann lasse ich es lieber ganz sein. Dann lasse ich es lieber ganz sein. Wenn es so schwierig ist, Jesus nachzufolgen, dann lasse ich es lieber ganz sein. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich eigentlich machen will. Das sind noch zwei Punkte sogar. Muss ich ein bisschen beeilen. Nämlich, dass ich nicht glaube, dass es eine Alternative dazu gibt. Eine wirkliche, befriedigende Alternative dazu gibt. Weil es nicht einfach nur schwer ist. Weil es nicht einfach nur total hart ist und jeden Tag liegen wir nachts wach und fragen uns, wie wir das alles machen sollen. Sondern es in erster Linie auch wirklich großartig ist, Jesus nachzufolgen. Und das ist, was uns dieser Text, glaube ich, sagen will. Und das führt mich zu meinem zweiten Punkt. Mit dem Blick zu durchhalten in der Gegenwart, auch wenn es schwierig ist, durch den Blick in die Zukunft. Wir können uns jetzt vorstellen, dass Jesus diese Sätze zu den Jüngern sagt, ihr müsst euer Kreuz auf euch nehmen. Und Kreuz ist heute, klingt das für uns so wie das hier, so halt sonntags sehen und das ist so ein schöner religiöser Satz, aber als Jesus damals gesagt hat, so ihr müsst euer Kreuz auf euch nehmen, das klang für die so, wie wenn uns heute jemand sagt, irgendwie, ihr müsst euch auf einen elektrischen Stuhl setzen oder so. Das war jetzt nicht so ein besonders angenehmes Wort zu sagen. Und wir können uns vorstellen, dass die Jünger auch nicht irgendwie so ein bisschen entrückt und fromm da saßen und dachten, ja, wow, Jesus, das ist wirklich ein schönes Wort. So, können wir mal Kalendersprüche draus machen oder so? Oder auf Tassen drucken, um dann Kaffee draus zu trinken am Sonntagmorgen oder so? Nee, ich glaube, die waren wirklich so ein bisschen like, Jesus, ja, jetzt ernsthaft so unser Kreuz auf uns nehmen und wir sollen unser Leben verlieren und was redest du da eigentlich, Mann? Wir haben irgendwie schon unseren Job aufgegeben, wir haben unsere Familie aufgegeben und folgen dir, was sollen wir eigentlich noch alles machen? Und das wirklich Beeindruckende an Jesus finde ich, dass er sagt, zu drei seiner engsten Vertrauten sagt, okay, dann lasst mich euch zeigen, warum es das wert ist. Weil er nämlich diesen ganzen Absatz über die Nachfolge nicht aufhört mit und jetzt geht und tut dasselbe oder so, sondern er sagt, ich versichere euch, einige von denen, die hier stehen, werden noch zu ihren Lebzeiten sehen, wie Gottes Herrschaft machtvoll sichtbar wird. Und unter Neutestamentlern, der Forschern, sagt man, das ist genau der Satz, der uns jetzt weiterführen soll zu der Geschichte, die ich vorhin vorgelesen habe, nämlich dieser Verwandlung Jesu auf dem Berg. Und Jesus meinte mit den einigen, die nicht sterben werden, bis sie das gesehen haben, nämlich genau die drei, die er mitnimmt. Und Jesus sagt, okay, für euch klingt das super krass und ich kann nachvollziehen, warum das super krass ist, deswegen kommt mit und lasst mich euch zeigen, warum es das wert ist. Weil alles in diesem Abschnitt ruft Zukunft. Der Einbruch der Zukunft in die Gegenwart. Einen kurzen Blick da rein, wie es sein wird, wenn die Hoffnung, die wir als Christen haben, Realität wird. Und drei Männer dürfen das sehen und schlafen. Aber Jesus sagt, ich nehme euch mit auf den Berg und ihr sollt einen kurzen Blick darauf erhaschen, weil dieser Blick in die Zukunft, das ist, was euch Kraft geben soll, in der Gegenwart durchzuhalten. Weil das alles super schwierig klingt, aber mit Blick darauf, was kommen wird, wir einen Schritt nach dem anderen gehen können. Es gibt so eine Sitcom, ich weiß nicht, ob ihr gerne Fernsehen guckt und Serien guckt, ich liebe Sitcoms. Und es gibt gerade eine neue Sitcom auf Netflix, das ist so ein Online-Streaming-Angebot. Und diese Serie heißt Unbreakable Kimmy Schmidt. Habt ihr schon mal was davon gehört? Niemand? Okay, dann lasst mich euch kurz erklären, worum es da geht. Das ist eigentlich tatsächlich relativ witzig. Es geht um eine junge Frau, Kimmy Schmidt, die 15 Jahre lang von so einer komischen Endzeit-Sekte in so einem Bunker gefangen gehalten wurde und nach 15 Jahren befreit wird und jetzt in New York City lebt. Das ist alles ein bisschen weird für sie, weil sie 15 Jahre lang nichts mit der Realität zu tun hat und jetzt lebt sie da. Und das ist tatsächlich eigentlich ziemlich witzig, weil sie als Person halt einfach extrem unterhaltsam ist. Aber es gibt da eine Szene, an die ich immer wieder irgendwie denken musste. Da beschreibt sie, dass sie in diesem Bunker, dass der komische Prediger, den sie da hatten, dieser Sektenführer, ihnen gesagt hat, sie müssten so eine Kurbel immer drehen. immer so eine Kurbel drehen. Und niemand wusste, warum die diese Kurbel drehen müssten, aber sie haben immer diese Kurbel gedreht. Und wenn es mal zu schwierig war, sagt Kimi Schmidt, dann hat sie sich immer gesagt, man kann alles schaffen für 10 Sekunden. Also steht sie da an der Kurbel und sagt, zählt immer bis 10. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und wieder 10 Sekunden. 1, 2, 3. Und man kann alles schaffen für 10 Sekunden. Und daran musste ich ein bisschen denken, als ein Bild, dass Jesus sagt, die Hoffnung, die wir haben, die Zukunft, auf die wir zugehen, soll uns Kraft geben für die Aufgabe, die uns jetzt hier bevorsteht und die so unschaffbar wirkt. Es gibt es zwei Reaktionen auf diese Hoffnung, die beide falsch sind, aber die ich glaube, in diesem Text ein bisschen erwähnt werden. Das ist einmal, dass wir nur noch in der Zukunft leben und die Gegenwart vollkommen vergessen. Das ist ein bisschen, was Petrus hier macht. Der hat er wacht auf und dann hat er diese super krasse Vision. Und was macht er? Er sagt, hey Jesus, irgendwie ist voll gut hier zu sein, lass uns diesen Moment für immer festhalten. Und deswegen lass uns 3 Hütten bauen, eine für dich, eine für Elia und eine für Mose. Und dann sagt Lukas noch ganz trocken dazu, aber er wusste im Grunde gar nicht, was er sagt. Immer nur in der Zukunft zu leben und nicht in der Gegenwart zu leben, bedeutet zu vergessen, wofür wir hier sind, nämlich in der Nachfolge Jesu zu sein. Und das ist eine falsche Reaktion auf die Hoffnung. Nicht einfach nur in der Zukunft leben, irgendwie darauf zu hoffen, dass es endlich anbricht und alles hier zu vergessen, unsere tägliche Nachfolge zu vergessen. Genauso falsch ist es aber, nur unsere Mühen hier zu sehen, nur die Schwierigkeit hier zu sehen und zu vergessen, was kommen wird. Weil das ist, was uns Kraft geben soll. Die Zukunft. Da fiel mir so eine Geschichte ein. Ich war vor ein paar Monaten mit einer Jugendgruppe in Rumänien. Wir haben eine Rumänien-Freizeit gemacht und es war echt eine starke Zeit. Und Jugendliche haben sich bekehrt, andere eine Lebenswende gemacht. War eine super starke Zeit. An einem Tag haben wir eine Wanderung in die Karpaten gemacht. Ja, und unser Jugendleiter, der ist ein bisschen mehr gewanderschaftserprobt als die meisten von uns Jugendlichen und Mitarbeiter, und hat dann so eine Wandertour geplant. Und so ab der Hälfte war mindestens die Hälfte von uns total alle. Wir waren echt voll fertig so. Und dann hat er uns immer wieder angespornt und sagte, ja, macht weiter und ihr werdet den krassesten Ausblick haben, den ihr bekommen könnt. So, das ist einer der krassesten Ausblicke hier in Rumänien. So, es ist eines der höchsten Gebirge so Europas. Es ist ein wirklich krasser Ausblick. Macht weiter und geht weiter. Aber einige von uns, mich eingeschlossen, konnten irgendwann dieses Ziel nicht mehr wirklich sehen. Alles, was wir noch gesehen haben, war, dass der Rucksack auf dem Rücken extrem schmerzhaft ist und dass auch meine Schuhe nicht unbedingt Wanderschuhe sind und dass meine Beine so schmerzen. Und wir fingen an, so eine kleine Gruppe von uns, unter anderem ich, muss ich peinlicherweise sagen, irgendwie immer wieder so, oh, können wir nicht umkehren und können wir nicht. Und alles, was wir gesehen haben, war die Gegenwart. Und unsere Wanderleiter war der, der uns immer gesagt haben, aber Leute, nehmt noch einmal Kraft, nur noch diesen letzten Anstieg und dann sind wir oben und das wird euch für alles entlohnen. Wir konnten das nicht sehen in dem Moment. Aber als wir dann oben waren, haben alle von uns gesagt, dass er recht hatte. 2 falsche Reaktionen auf die Hoffnung, die wir haben, ist nur noch in der Zukunft zu leben, die Gegenwart zu vergessen und nur noch in der Gegenwart zu leben und die Zukunft zu vergessen. Eine für mich sehr beeindruckendes Bild dafür, wie man es richtig macht, ist in Narnia, im ersten Teil von Narnia. Ich bin ein großer Narnia-Fan übrigens. Und in diesem ersten Narnia-Film, Buch auch, wird immer wieder gesagt, wie furchtbar es ist, dass immer Winter ist und nie Weihnachten. Immer Winter und nie Weihnachten. Und irgendwann sind die Kinder, die dort eben im Schrank sind und durch den Schrank gegangen sind und eben in diesem Land sind und irgendwie noch gar nicht so richtig wissen, was los ist, aber sie sehen, es ist halt überall am Schneien und alle haben Angst vor dieser weißen Hexe, aber alle freuen sich auf diesen Löwen und was ist hier überhaupt los? Und irgendwann kommt der Weihnachtsmann und bringt denen halt Geschenke. Und auf einmal ist Winter und auch Weihnachten und auf einmal fängt der Schnee an zu schmelzen und es ist immer noch kalt und es ist immer noch schwierig, aber um sie herum fangen alle an zu jubeln und sagen, der Frühling kommt! Und alleine diese Aussage, der Frühling kommt, bringt die neue Kraft weiterzugehen und zu sagen, okay, es ist immer noch Schnee und es ist immer noch saukalt, aber der Frühling kommt und Aslan ist auf dem Weg. Und ich mag dieses Bild, das zu sagen, mitten im Winter und vielleicht sieht man noch nicht viel, außer dass der Weihnachtsmann endlich gekommen ist, aber der Frühling kommt und deswegen gehen wir weiter. Es ist für mich ein Bild davon, wie man mit dieser Hoffnung umgehen sollte. Und jetzt mein letzter Punkt. Es ist nämlich nicht einfach nur zukünftig. Wir kriegen nicht einfach nur Durchhaltevermögen in der Gegenwart durch den Blick in die Zukunft, sondern auch mit der Hoffnung aus der Vergangenheit. Weil ich finde das so faszinierend in diesem Satz, was ist da in Vers 31, in diesem Abschnitt. Und sie waren von himmlischem Glanz umgeben. Herrlichkeit, die wir vielleicht irgendwann hoffentlich sehen werden. Das ist unsere Hoffnung. Und redeten mit ihm über das Ende, das er nach Gottes Plan in Jerusalem nehmen sollte. Im griechischen Text steht hier das Wort Exodus. Sie redeten mit ihm über den Exodus. Und das ist ein Wort, das im Neuen Testament ziemlich selten vorkommt. Nämlich insgesamt nur 3-mal. Einmal meint es den Exodus der Israeliten aus dem 2. Buch Mose, wie sie aus Ägypten raus sind. Und einmal beschreibt Petrus damit seinen Tod. So, jetzt nicht so ein schönes Wort irgendwie. Und ich dachte so, ja, Mann, krass, die haben so eine krasse Situation und Herrlichkeit und Glanz um sie herum und so weiter. Und Mose und Elia fangen an, Herr Jesus, du weißt ja, du musst dann irgendwie sterben. So, und ich dachte irgendwie, ich mag dieses Wort, das sind irgendwie so Partypooper. So, hey, voll die krasse Situation und die fangen an, vom Tod zu reden. Macht das Sinn? Passt das überhaupt? Und ich glaube, das ist, was uns dieser Text sagen will, ist, ja, das macht nicht nur Sinn, sondern das ist ganz zentral hier. Weil diese Herrlichkeit, die Jünger sehen dürfen, ganz kurz, und auf die wir hoffen, dass wir sie sehen dürfen einmal, die können wir nur erreichen, weil Jesus diesen Exodus erlebt hat, weil Jesus für uns gestorben ist. Und weil wir unperfekt sind und diese Welt unperfekt ist, musste er sterben, um das zu tragen, um dann ein für alle Mal sicherzustellen, dass wir dorthin kommen dürfen. Und als ich diese Stelle irgendwie darüber nachgedacht habe und Kommentare dazu gelesen habe, kam mir eine Stelle immer wieder aus dem 2. Korintherbrief im 4. Kapitel. Da heißt es, dass wir die Herrlichkeit Gottes sehen im Angesicht von Christus. Nirgendwo sonst sehen wir die Herrlichkeit Gottes als in Christus. Als in dem, der für uns gestorben und darauf erstanden ist. Und das ist die Grundlage für die Hoffnung, die wir haben. Es ist irgendwie war so ein faszinierender Satz, den ich jetzt gelesen habe, von einem ganz bekannten britischen Neutestamentler, der über die erste Christenheit schreibt, in Apostelgeschichte und so, und sagt dann, es muss den ersten Christen reichlich merkwürdig vorgekommen sein, dass sie zu ihren heidnischen Nachbarn gegangen sind, um ihnen zu sagen, dass ein gekreuzigter Rabbi aus Judäa eigentlich der Herr der Welt ist. Es muss ihnen reichlich merkwürdig vorgekommen sein, dass sie verkündigten, dass ein gekreuzigter Rabbi aus Judäa eigentlich der Herr der Welt ist. Aber sie haben es trotzdem gemacht, weil sie davon überzeugt waren, dass keine Botschaft jemals die Welt mehr verändert hat als diese Botschaft, dass Jesus für uns gestorben ist und für uns auferstanden ist und damit sichergestellt hat, dass diese Herrlichkeit, dass wir die Herrlichkeit einmal sehen dürfen. Und ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, wo du in deinem Weg mit Christus bist, aber ich habe das häufig gehört von Leuten, die nicht mit Christus gehen, dass sie sagen, Christen verweisen ja immer nur auf die Zukunft und sagen irgendwie, ja, irgendwann wird alles gut und so, halte durch, irgendwann wird alles gut. Als Christ sage ich nicht, irgendwann wird alles gut. Als Christ sage ich, durch das, was Jesus getan hat, ist alles gut. Sind wir sicher, dass einmal alles gut wird? Das ist nicht ein blindes Vertrauen da rein, dass vielleicht irgendwann alles gut wird. Als ich das letzte Mal hier geprägt habe, habe ich von dieser Karte erzählt. Ich weiß nicht, wer von euch da war, aber ich arbeite bei Thalia an der Kasse 1-2 Mal die Woche und wir verkaufen da so eine Karte und die wird ständig verkauft. Darauf steht, am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es auch noch nicht das Ende. Am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es auch noch nicht das Ende. Darüber habe ich letztes Mal gepredigt, also nicht nur über diese Karte, aber ich habe diese Karte erwähnt. Und ich musste da heute wieder dran denken, zu sagen, irgendwie ist das ein krasser Satz, aber wenn das nur der Satz ist, den wir haben, wenn das irgendwie diese substanzlose Hoffnung ist, am Ende wird schon alles gut, dann ist da auch nicht viel dahinter. Aber darin, dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist, haben wir Substanz in der Hoffnung. Es ist nicht einfach, dass wir blind optimistisch sind, dass es am Ende gut wird, sondern dass wir in das gucken, was für uns getan ist, was für uns schon vollbracht ist. Und nicht nur sagen können, hoffentlich wird am Ende alles gut, sondern auf Christus gucken und sagen, am Ende wird alles gut. Das ist, was er versprochen hat. Und normalerweise liebe ich es, mit irgendeiner krassen Geschichte aufzuhören, und ich hatte überlegt, was aus Herr der Ringe zu zitieren. Man kann eigentlich nie genug Herr der Ringe zitieren. Aber ich habe mich dann dagegen entschieden, weil ich glaube, dass gar keine Geschichte braucht, um jetzt einen krassen Abschluss zu machen. Weil was wir jetzt machen werden, ist Abendmahl zu feiern. Und ich dachte, ich bin ziemlich froh, in der Ansgar-Kirche zu predigen, weil wir hier immer Abendmahl feiern. Und das ist eigentlich ziemlich cool, weil man das dann eben eigentlich immer bringen kann. Es braucht keine Geschichte, sondern das Teilnehmen jetzt an der Geschichte. Gemeinsam, als Gemeinde. Und ich weiß, keine Ahnung, wo du stehst mit Jesus, aber das Abendmahl ist für uns nicht einfach nur ein Ritual, das wir tun, sondern es ist der Ort, in dem uns Christus nahe kommt. Und als wir das mal im Hauskreis gefeiert haben, da hat eine Person aus dem Hauskreis gesagt, dass sie sich jetzt sagen möchte, so real wie das Brot in meinem Mund ist und so süß wie der Traubensaft in meinem Mund schmeckt, so real ist die Hoffnung, die ich in Christus habe. Ich glaube, eine größere Geschichte brauche ich nicht zum Ende.